Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Heute mit einem Gast, auf dem ich mich ja schon sehr lange freue. Ich glaube, es gibt viel zu diskutieren, denn er ist Pfarrer. Schön, dass du da bist, Christoph. Servus.
Servus, grüß dich.
Wo kommst du denn gerade her?
Im Moment komme ich aus München, da arbeite ich derzeit und ursprünglich komme ich aus der Oberpfalz, aus Lauterhofen und da bin ich geboren und aufgewachsen, genau.
Ja, also ganz in meiner Nähe. Ich glaube, wir sind sogar der gleiche Jahrgang. 1982?
Ah, ich bin sogar noch jünger, 83.
Ach, du bist ein 83er. Ah, ja. Das erste Mal bewusst wahrgenommen habe ich dich bei deiner Priesterweihe und zwar aus einem Zeitungsartikel. Da stand da drin, ein junger Pfarrer, dort ist deine Priminz, nennt man es, in Lauterhofen. Wie alt warst du damals?
Ich war noch 25 bei meiner Priesterweihe und Primiz.
Also ich muss an dieser Stelle sagen, gegenüber sitzt jemand, der, ich hätte eigentlich gedacht, du kommst mit dieser schwarzen Kutte und mit diesem weißen Bändchen, das da vorne drin ist. Wie nennt man das?
Mit dem Collarhemd?
Ja.
Das habe ich auch, aber jetzt nicht an. Wenn ich zum Interview gehe zu dir, dann kommt er leger.
Komm ich
nicht offiziell.
Ach, dann kommt er leger. Was war denn als Kind dein Berufswunsch?
Pfarrer, tatsächlich.
Schon also immer?
Schon lange. Tatsächlich war so der Wunsch schon da und ich bin damals recht früh nach Rom gefahren, damals interessanterweise zur Seligsprechung von Adolf Kolping, da war ich in der zweiten Klasse und da habe ich mir gedacht, Mensch, Architekt wäre ein cooler Beruf, wenn ich so die ganzen Bauwerke gesehen habe und dann der Papst war dann recht beeindruckend da auf dem Petersplatz, damals Johannes Paul II. Mit ganz viel, da hat die Luft geknistert, wie der da so aufgetreten ist, dann dachte man, das wäre auch ein cooler Job, also entweder Architekt oder Priester, ja und dann ist zum Pfarrer, also zum Priester ist dann geworden sozusagen.
Jetzt ist es ja so, also ich wurde in der zweiten Klasse ins Schwimmbad geschickt oder vielleicht ins Zeltlager. Deine Eltern ließen dich nach Rom fahren. Stammst du aus einer gläubigen Familie?
Ich würde sagen normal gläubig, also jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich, aber engagiert in der Pfarrei. Beide Eltern, meine Mama war im Pfarrgemeinderat, mein Vater war in der Kirchenverwaltung. Wir waren eigentlich die Jungs Ministranten, die Mädchen haben ja damals erst anfangen dürfen. Ich würde sagen, gesunde, bodenständige Volksfrömmigkeit.
Wie viele Geschwister hast du dann?
Ich habe 4 Geschwister, ich habe einen Bruder und 3 Schwestern.
Sind die ebenfalls alle so mit der Kirche verbunden oder bist du da der Ausreißer?
Jetzt weiß ich nicht, ob sie es hören werden, aber ich würde jetzt mal sagen, die sind jetzt nicht übermäßig oft in der Kirche. Also so wie halt ihrem Alter gemäß oder sogar noch vielleicht ein bisschen öfter. Also eine meiner Schwestern, die haben jetzt Kommunionvorbereitung, die macht dann auch so eine Tischgruppe und so. Also ich denke, die sind, ja, also jetzt nicht übermäßig fromm oder so. Da bin ich, glaube ich, tatsächlich ein wenig ein Ausreißer.
Du warst in der zweiten Klasse, als dein Berufswunsch Priester hervorkeimte oder Architekt. Wie ging es dann weiter?
Also ich war recht früh eben Ministrant auch. Normalerweise fängt man ja nach der Erstkommunion an. Ich war seit der ersten Klasse Ministrant.
Darf man das überhaupt?
An sich gibt es da keine Regel. Also man sagt halt normalerweise nach der Erstkommunion. Aber ich war sowieso viel in der Kirche. Das hat mir irgendwie gefallen. Und dann hat mich der Pfarrer damals angesprochen, hey, hast du nicht Lust? Wenn du eh da bist, kannst du da ministrieren. Und es war irgendwie immer was Faszinierendes, was da passiert in der Liturgie. Einfach der Raum, die Gewänder, der Ritus. Ich denke, das ist schon was, wo irgendwo so eine gewisse Spannung erzeugt.
Du warst dann am Gymnasium oder Realschule?
Ich war am Gymnasium in Neumarkt, am Ostendorfer Gymnasium.
Das hast du abgeschlossen.
Genau.
Und dann ging es ja in eine Richtung. Dann hätte man sich entweder bei Architektur einschreiben können oder eben bei dem, was du jetzt machst. Welche Gedanken gingen dir damals durch den Kopf?
Vor dem Abitur habe ich dann überlegt, ja, wer geeigneter Beruf, habe mit unserem damaligen Pfarrer da ziemlich viel drüber gesprochen. Und dann war immer wieder so die Aussage, es dauert ja noch, bis man so weit ist. Also man studiert erst schon mal Theologie, geht ins Priesterseminar, das dauert ein paar Jahre, das ist eine Zeit der Entscheidung und der Reifung und dann ist man ja noch nicht entschieden, also man kann das jetzt einfach mal beginnen Und die Entscheidung, wie es dann letztendlich wird, das steht ja nur aus. Und das war dann für mich schon die Motivation zu sagen, jetzt gehe ich mal ins Priesterseminar, schauen wir das an. Genau, und habe mich dann angemeldet für Eichstätt fürs Seminar.
Und an diesem Seminar dann Theologie studiert?
Also im Priesterseminar sind so bestimmte Ausbildungselemente, Gesang, liturgische Übungen, natürlich auch persönlichkeitsbildende Elemente, aber natürlich auch das Zusammenleben in der Gemeinschaft ist ganz was Wichtiges, das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Leben, Zusammenleben, wo man sich ja abschleift und kennenlernt. Das war das eine, das andere ist die Universität, wo man dann wirklich auch die theologischen Disziplinen studiert.
Ich habe sehr viele Fragen, die ich dir alle heute um die Ohren schlagen werde, liebe Zuhörer. Aber zuvor würde ich gerne bei deinem Leben bleiben. Mhm. Im Priesterseminar, gab es da einen Punkt, wo du sagtest, jawohl, das ist es, jetzt ziehe ich es durch?
Ich glaube, das kann man nicht so auf einen Punkt reduzieren. Ich würde sagen, das ist überhaupt der Prozess. Es ist ja so aufgebaut, dass man 4 Semester studierte damals. Jetzt hat sich das System ein wenig verändert. Nach den 4 Semestern war die Möglichkeit, ein Jahr wegzugehen. Da bin ich damals nach Rom gegangen, um auswärts zu studieren, auch frei zu wohnen, sich nochmal zu orientieren und dann nochmal 2 Jahre zu studieren. Und ich glaube, in diesem Prozess wächst dann die Sicherheit zu sagen, das ist was für mich. Ich traue mir zu, rauszugehen in die Pfarrei, wo ja dann auch nochmal 2 Jahre Praktikum anstand. Und natürlich braucht es die Zustimmung derer, die in der Ausbildungsverantwortung sind.
Aber jeder weiß, es gibt Priestermangel, also recht viele werden sie nicht ablehnen, weil es wird ja wirklich jeder Mann gebraucht.
Gerade in Zeiten des Mangels muss man umso genauer hinschauen, weil natürlich dann die Auswahl natürlich auch sehr, sehr, sag jetzt mal, problematisch manchmal ist, weil natürlich Kirche auch Menschen anzieht, die vielleicht sich nach heiler Welt sehnen, die es so nicht gibt. Also ist es schon auch die Pastoralbefähigung notwendig, die geprüft werden muss. Und ich glaube, ist es heute umso wichtiger, auch viele Menschen, Kandidaten auch abzulehnen, die wirklich offensichtlich nicht geeignet sind.
Was haben eigentlich damals deine Eltern gesagt, als du sagtest, Mama, Papa, ich möchte Priester werden?
Also sie waren jetzt nicht sonderlich überrascht, denke ich. Die haben beide gesagt, ja, ist eine mutige Entscheidung, hinter der wir stehen. Und wenn es anders kommt, dann kommt es anders. Also so, dann stehen wir trotzdem auch hinter der anderen Entscheidung, je nachdem, wie du sie treffen wirst.
Bist du aktuell noch Priester? Hast du eine Pfarrei?
Ich bin Priester, aber ohne Pfarrei. Also Priester ist ja sozusagen das Weiheamt, die Berufsbezeichnung. Und in diesem Priestertum gibt es verschiedene Funktionen. Davon ist eines der Pfarrer. Das ist tatsächlich der rechtliche Leiter einer Pfarrgemeinde. Und dann gibt es sogenannte Kategorialstellen, also Funktionen im Krankenhaus, in der Jugendpastoral, im Gefängnis. Und bei mir ist es eben zurzeit die Verbandsarbeit. Also ich bin bei Kolping, im Kolpingverband und bin quasi geistlicher Präses des Kolpingwerkes Bayern.
Wie oft hältst du dann Gottesdienst die Woche?
Ganz unterschiedlich. Also ich bin zur pastoralen Mithilfe in der Münchner Innenstadt bestellt, also ich bin in der Frauenkirche oder im Heilig Geist am Viktualienmarkt in St. Peter, in der Asamkirche, da in dem Bereich. Und bin aber auch draußen in den Pfarreien, manchmal in anderen Bistümern, wo ich halt dann auch für Jubiläum angefragt werde oder im Rahmen einer Konferenz und Gottesdienstfeier oder mal der Taufe oder Hochzeit, je nachdem, was so ansteht.
Ich denke mir immer, Pfarrer ist ja prinzipiell ein schöner Beruf. Man hat einmal am Tag eine Kirche, man kann jeden Tag ausschlafen und ich habe die ganze Woche über Zeit, mir zu überlegen, was ich am Sonntag in der Predigt erzähle.
Absolut. Ran an den Speck, mach's auch.
Ist es denn wirklich so?
Also zunächst muss ich sagen, es ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Und es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Also heuer wären es 15 Jahre nach der Weihe, wo ich durch verschiedenste Gebiete und pastorale Felder schon durch bin. Also sage zum Beispiel von der Wiege bis zur Bahre, alles was man sich vorstellen kann. Und es ist tatsächlich momentan eine sehr spannende Aufgabe, weil es nochmal aus dem normalerweise gewohnten Umfeld, wo ja relativ stabil und fest ist, mich nochmal rausholt in eine größere Ebene. Also ich bin auf Bayern-Ebene unterwegs in verschiedenen Funktionen und verschiedenen Ebenen. Ich bin dann auch delegiert in verschiedene Gremien, also zum Beispiel auf die Landes- und Bundeskonferenz der Jugend, aber auch auf die Landes- und Bundesversammlungen der Erwachsenen. Ich bin viel in politischen Gremien, also wir sind auch über den Landesverband ab und zu im Landtag zu Gesprächen mit Politikern, Politikerinnen. Ich bin aber auch mit den Jugendlichen am Stammtisch und trinke am Abend ein Bier mit denen und bin mit den Erwachsenen in verschiedenen ganz nüchternen Sitzungen, also ist alles dabei.
Das hört sich ja alles spannend und vielseitig an, also langweilig wird es dir nicht.
Ich bin selten gelangweilt tatsächlich. Ich bin froh, wenn es mal ruhiger ist und ich mich ja mal hinsetzen kann und einfach runterkommen und ein Buch lesen oder eine Zeitung lesen oder mich mit Leuten treffen kann. Aber in der Regel ist mein Tag sehr gut ausgefüllt und auch sehr vielseitig.
Von einer Wievielstundenwoche spricht man denn als Priester?
Das ist immer schwer zu trennen. Also es gibt Tage, die sind sehr voll. Da gehe ich um 7:30 aus dem Haus und komme um 11 Uhr zurück am Abend und habe aber dann dazwischen gegessen, vielleicht einmal mit einem Kollegen aus dem dienstlichen Bereich und dann, ja, also da esse ich zu Mittag und man spricht trotzdem über die Arbeit. Also das ist schwer irgendwo da zu trennen, oder ich habe Gebetszeiten, die können natürlich zu meinem Dienst, aber das ist natürlich auch meine persönliche Spiritualität.
Ach, du betest tatsächlich jeden Tag?
Ja.
Außerhalb des Gottesdienstes?
Genau, das ist unsere Verpflichtung als Priester, das sogenannte Stundengebet. Das ist so, ja, wenn man es zusammennimmt, vielleicht eine gute Stunde. Das sind immer Psalmen, Lesungen, Hymnen, so im Wechsel. Und das sind immer so Unterbrechungen im Tag, also in der Früh, dann im Laufe des Tages und am Abend und vorm Bett gehen.
Also das kann man auch nicht by the way im Auto machen. Während auf der Autobahn.
Doch, jetzt gibt es mittlerweile als App, also ich kann es am Handy beten tatsächlich, wenn ich im Zug sitze oder so. Oder ich kann es auch abhören, also ich kann es praktisch auch als Hörspiel ist ein schlechter Begriff.
Als Podcast
mir anhören, genau.
Gibt es hin und wieder Momente, in denen du deinen Berufswunsch bereust?
Bereuen würde ich nicht sagen, ich habe es noch nicht bereut. Ich hadere manchmal mit der Situation auch der Kirche. Auch mit der Trägheit, was Entscheidungen angeht, oder natürlich auch mit Repräsentanten der Kirche, von denen ich ja auch einer bin, ja, aber wo ich mir denke, Mensch, muss das jetzt sein, dass der sich so verhält? Hat es jetzt diese Äußerung unbedingt gebraucht? Also da hadere ich tatsächlich. Und denke aber, das ist auch der Weg der Kirche. Ja, wir sind ja nicht das Paradies, sondern wir sind eine Gemeinschaft unterwegs, die, glaube ich, auch eine wichtige Funktion hat in der Welt, nämlich Dinge zu hinterfragen, andere Perspektiven einzubringen, auch Fragen zu stellen, die vielleicht sonst keiner mehr stellt, auch die Fragen, die uns übersteigen menschlich, und Dinge auch bewerten. Ich glaube, hadern tatsächlich würde ich nur mit den Situationen, wo ich mir denke, wir verlieren an Bedeutung.
Möchtest du uns ein konkretes Beispiel nennen, wo du sagst, also mit dem bin ich eigentlich überhaupt nicht einverstanden, muss es aber so praktizieren, weil es der Chef so vorgibt?
Gute Frage. Also gerade der Synodale Weg hat ja viele Themen angesprochen in Deutschland. Das war diese Versammlung von Klerikern und Laien, die so aktuelle Themen in Deutschland bearbeitet haben. Also die Rolle der Frau in der Kirche, die Frage der Macht in der Kirche, des Amtes, des Zölibats, auch der, sag jetzt mal, das Thema Sexualität, sexuelle Orientierung. Und da denke ich mir, sind wir oft sehr weit weg von den Fragen der Menschen. Und wenn wir Entscheidungen treffen oder wenn die Kirche Entscheidungen trifft, die sich da annähern, ist es für viele schon zu spät. Ja, weil die sagen, jetzt bewegt sich da was in der Kirche, aber ich bin schon längst über alle Berge, also das betrifft mich schon gar nicht mehr. Da hätten es früher anfangen müssen.
Warum ist denn die Kirche so altmodisch?
Die Kirche ist an sich sehr zeitgemäß und sehr modern. Menschen, die Kirche gestalten und repräsentieren, sind oft sehr hinterher. Weil Kirche ist ja nicht nur das, was der Klerus und die Bischöfe sozusagen sagen, sondern zur Kirche gehören alle Getauften. Und dann ist es oft so, die Interpretation der Lehre auf die jeweilige Situation hin wirkt oft sehr rückwärtsgewandt. Und da, glaube ich, braucht es manchmal einfach mehr Vermittlung. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich hatte eine junge Frau, die gesagt hat, ich komme, um zu schauen, bleibe ich in der Kirche oder gehe ich? Ich gebe ihr nochmal eine Chance der Kirche.
Ist ja fair.
Sehr fair. Und immer die Herangehensweise an die Fragen hat sie dann so am Ende dazu gebracht zu sagen, an sich sind die Fragen super spannend und super wichtig und es kommt aber manchmal nicht drüber oder es gibt nicht die Räume, wo wir darüber sprechen. Also was erreicht die jungen Menschen heute vom Glauben? Das, was in der Zeitung steht, das, was andere sagen. Sie gehen wenig den Schritt direkt rein, zu sagen, ich gehe jetzt einmal in die Kirche, ich höre mir das selber an, vielleicht nur bei einer Hochzeit und bei einer Taufe oder so, ja, vielleicht einmal bei einer Beerdigung eines Angehörigen.
Aber es ist halt immer das Gleiche. Wenn ich bin auf sehr vielen Hochzeiten, also in der Kirche, geladen als Gast und ich denke mir immer, wieder das Gleiche. Ich habe einen Wortgottesdienst, ich habe eine Eucharistiefeier. Dann gibt es dieses Trauritual, von dem ich nicht abweichen darf. Also, wenn es mich schon vor 20 Jahren nicht abgeholt hat, warum soll es mich jetzt abholen?
Rituale sind sehr heilsam. Also, ich behaupte jetzt einmal, der Tag läuft auch oft sehr einheitlich ab, so im Vergleich. Ich glaube, was die Abwechslung macht, sind die unterschiedlichen Situationen jeweils im Licht, ich sage es sehr fromm, im Licht des Evangeliums zu deuten. Das ist aber
schön. Das sagst du sehr schön gerade.
Und dann aber immer wieder zu sagen, was ist jetzt in der Situation gerade dran? Also der Glaube hilft mir ja nicht, ein sorgenfreies, glückliches Leben zu führen, das mir alles Übel und alles Böse fernhält, ja? Sondern der Glaube hilft mir, in jeder Situation eine Perspektive nach vorne zu haben.
Ich komme mir gerade vor wie bei einem Beichtgespräch. So du auf du. Also, du hast sehr viele Themen angeschnitten, über die wir heute alle noch sprechen würden. Mhm. Aber weil wir gerade beim Beichten sind, machst du auch noch so Beichtgespräche auch? Ja.
Ja.
Ja. Mal ehrlich, musstest du schon mal lachen? Weil du dir denkst, also ich kann mir das, das darfst du mir jetzt nicht sagen, gell?
Doch, doch.
Echt? Okay, ja, dann schieß los.
Schon alles. Ich musste schon lachen, ich musste schon weinen, ich musste schon schwitzen, ich musste schon frieren. Es ist aber, wir haben auch schon miteinander gelacht, ja, also mit dem Beichtenden, wir haben schon miteinander geweint, also da kommt alles vor. Je nachdem, wie authentisch was ist.
Aber ich finde halt Beichten, man hat einen bestimmten Ritus. Wir sind wieder beim Ritual. Ich knie mich hin, muss alles aufsagen. Dann erzählt mir der Pfarrer was, den ich nicht mal gut sehe. Und dann gehe ich. Also so einen Spaziergang würde ich jetzt zum Beispiel cooler finden.
Dann machen wir mal einen Spaziergang.
Ach, das geht dann auch?
Das geht. Oder wir machen es als Gespräch auf zwei Stühlen, so wie ich es jetzt erst am vergangenen Montag erlebt habe in Heilig Geist in München in der Kirche, wo dann Band spielt und Musik ist und dann kann man an die Seite gehen und da sitzen verschiedene Priester in der Seite und dann kann man da wirklich so auf Du und Du beichten und dann kann man am Ende die Hände auflegen und kann die Person segnen.
Mit Band?
Mit Band.
Wahnsinn. Es gibt es ja bei uns am Land, also ich bin ja ein Landei, gibt es das ja nicht.
Ja.
Findest du das traurig?
Ich finde es arm manchmal, dass man die Fülle und die Vielfalt der Spiritualität nicht erlebt. Da ist tatsächlich die Stadt eine Chance. Im Dorf, wenn ich natürlich die eine Kirche, den einen Pfarrer habe, den ich unter Umständen über 20 Jahre ertragen muss und er mich, dann ist es manchmal sehr, sehr einseitig. Und wer macht sich die Mühe, dann weit zu fahren? In der Stadt kann ich sagen, ich gehe in die Kirche oder ich gehe 100 Meter weiter in die andere.
Was war jetzt das lustigste Beichtgespräch? Lass nicht lachen.
Ich war in St. Michael in München zur Beichte eingeteilt und bin ein wenig zu spät gekommen. Also da waren verschiedene Beichtväter in den Seitenkapellen und Da stand eine Schlange, die ging vom vorderen Beichtstuhl an meiner Beichtkapelle vorbei. Und ich bin dann, musste halt dann durch die Reihe, weil ich in den Beichtstuhl musste zum Beichtsitzen. Dann hat sich eine Frau mächtig beschwert über mich, hat gesagt, sie stellen sich gefälligst auch hinten an wie alle anderen und drängen sich da nicht vor. Und dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, aber ich habe hier was zu erledigen und bin dann also in den Beichtstuhl, sie war die Erste, die dann mir gegenüber saß und das war ja dann ganz peinlich, dann habe ich gesagt, also die erste Sünde haben wir ja schon. Ja. Und so, das war so, also das war so eher spaßige Situation. Ja,
weil man dich auch nicht als den typischen Priester sieht, muss ich jetzt ganz ehrlich gesagt mal sagen. Also ich kenne Priester in der Regel, wenn es, ich sag, es gibt ja sehr viele Priester aus anderen Ländern, du sprichst unsere Sprache, sprichst unseren Dialekt, du bist schlank, groß, blond, hast du dir nicht gedacht, hey, boah, ich lasse den Priester sein, ich heirate und lasse das an mich ran, weil wenn man seit der zweiten Klasse eigentlich schon diesen Berufswunsch inne hat, dann ist ja trotzdem, ich sage jetzt einmal, diese Liebe zu einem anderen Menschen ja irgendwie weg. Du weißt ja fast, dass ich raus will.
Also Liebe heißt ja nicht nur Partnerschaft, Liebe heißt auch Beziehung, die unterschiedlich zu unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich sein kann. Und natürlich gibt's bei mir nicht die Exklusivität in einer ehelichen Bindung und in einer sexuellen Partnerschaft. Aber das heißt ja nicht, dass ich bindungs- und beziehungslos lebe.
Gab es dann nicht irgendwann mal einen Punkt, dass du sagst, Mensch, boah, schade.
Ja, es wäre sicher spannend, wie meine Kinder ausschauen würden, oder?
Oder was? Der war gut. Der war gut.
Ja, also es gibt immer mal Situationen, wo ich mir denke, was wäre jetzt, wenn ich mich anders entschieden hätte? Das ist wahrscheinlich ähnlich wie in der Partnerschaft, wo man dann nach einigen Ehejahren denkt, was wäre, wenn ich jetzt vielleicht meinen Ex-Mann oder meine Ex-Frau geheiratet hätte oder wie auch immer, oder Ex-Partnerin oder Ex-Partner. Also ich wäre ja von vorgestern, wenn ich sagen würde, es gibt nur Ehe oder Ehelosigkeit, sondern es gibt die Vielzahl von Beziehungsformen. Es gibt auch Paare, die sich nicht ehelich binden, ja, und zusammenleben und sogar Kinder haben, ja. Es gibt gleichgeschlechtliche Partnerschaften, es gibt mittlerweile sogar gleichgeschlechtliche Ehen, ja, weil das staatlicherseits erlaubt ist.
In der Kirche
ist.
Aber nicht.
Na, aber es gibt's vom Staat her und wo auch Menschen um einen Segen bitten, was jetzt auch erlaubt ist, dass man diese Menschen segnet.
Aber ich muss da kurz einhaken. Wir kommen gleich wieder zurück. Du kannst dich nicht herausreden, lieber Christoph. Aber ich finde es schon heftig, dass man so lange warten muss, bis dass man diesen Menschen ebenfalls auch einen Segen geben darf. Findest du das nicht ein bisschen heftig? Ich segne eine Sauna, ich segne dies, ich segne ein Haus, aber wenn zwei Menschen sich lieb haben, segne ich die lange Zeit nicht. Ist das nicht auch so ein Punkt, wo du dir denkst, ja, da hat der Chef mal nicht so ganz recht. Ich würde es mir zumindest anders wünschen.
Auf das habe ich ein bisschen angespielt, als ich gesagt habe, es dauert manchmal so lang, bis praktisch kirchliche Legitimationsformen nachkommen, ja, der Wirklichkeit, die schon eigentlich gegeben ist. Ja, das haben ja Priester schon vorher gemacht, dass sie solche Menschen gesegnet haben. Also bloß, es ist immer die Frage, wann wird es offiziell und welche Schleifen muss es noch drehen, bis es in Rom ankommt und von dort wieder runter kommuniziert wird. Und natürlich muss man immer den weltkirchlichen Blick sehen. Also es gibt ja nicht nur die Kirche in Deutschland, die ist ja sehr, sehr nischenhaft. Ja, wenn ich jetzt sehe, wenn in Asien oder in Afrika die Kirche wächst, ja, die haben natürlich ganz andere Fragen. Und dann ist wahrscheinlich manchmal sind unsere Themen natürlich in gewisser Weise auch nicht die drängendsten, ja, wenn in anderen Teilen der Welt vielleicht wegen Krieg und Hunger noch ganz andere Themen vorrangig sind, ja. Also ich will das damit nicht kleinreden, sondern ich will den Blick weiten.
Aber warum glaubst du, treten so viele aus der Kirche aus? Also es gibt ja mehr Themen. Du hast jetzt ein bisschen meinen Faden durcheinander geworfen. Ich schlage jetzt mal die Themen einfach rein. Es geht los mit dem Zölibat. Ja, es geht weiter mit der Stellung der Frau in der Kirche, ein ganz, ganz wichtiges Thema meiner Meinung nach, weil warum darf es denn keine Priesterin geben? Es geht natürlich auch weiter mit der Sicht des Familienbildes der Kirche. Also warum darf ich, wenn ich getrennt bin oder geschieden bin, nicht mehr heiraten? Warum muss ich einen ganz langen Annullierungsprozess durchlaufen? Auch natürlich mit der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und ich glaube, das sind ganz viele Puzzleteilchen, die die Menschen von, ich sage jetzt mal, deinem Verein wegtreiben.
Ich kenne tatsächlich verschiedene Beweggründe, möchte aber nicht drüber urteilen. Also ich glaube, es gibt sicher Menschen, die aus Überzeugungsgründen austreten, weil sie sagen, es entspricht nicht mehr meiner Überzeugung. Es gibt Leute, die aus finanziellen Gründen austreten, weil sie sagen, ich muss da Steuern zahlen, die ich mir sparen kann, wenn ich austrete. Es gibt Menschen, die aus Protest austreten, weil sie sagen, das Thema Missbrauch, was Kirche sich leistet, wie Kirche auftritt, das schreckt mich ab. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe so den Bezug verloren zu diesem Verein, wie du gesagt hast, ich sage jetzt zu dieser Gemeinschaft, dass ich da nichts mehr erwarte oder dass es einfach nur konsequent ist, auszutreten. Mich macht tatsächlich eher stutzig, dass Menschen nicht mehr gläubig sind, also dass diese Seite im Menschen verloren geht. Dass Menschen sagen, für mich hat Gott keine Relevanz im Leben. Und da verarmen wir, da nehmen wir uns was ganz Wichtiges zum einen. Zum anderen ist der Glaube natürlich auch Erhaltung. Also der christliche Glaube ist Erhaltung gegenüber dem Menschen, gegenüber sich selbst und gegenüber Gott, der sich auch kulturell bei uns wahnsinnig niederschlägt, allein in einem Grundgesetz. Also das muss man auch sehen, dass wir da uns sehr, sehr viel nehmen, wenn wir sagen, das hat für uns keine Bedeutung.
Aber ein Grundgedanke ist doch, dass auch jeder Mensch gleich ist. Egal ob Mann, egal ob Frau und egal wen er liebt.
Ja.
Die Kirche macht es ja nicht.
Gleich sein bedeutet nicht unbedingt gleichgestellt in allen Bereichen. Also Gleichheit heißt für mich, Menschen das zu geben, was sie brauchen und danach zu fragen. Also ich wäre jetzt dagegen, alles gleich zu machen, für der Gleichmacherei zu sagen, alle Menschen haben in allen Bereichen gleiche Rechte und gleiche Pflichten, das hängt ja zusammen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich sage, okay, das Amt ist nicht an das Geschlecht gebunden. Ohne jetzt die Geschlechter zu relativieren, was ja heute auch zum Beispiel in der Gender-Frage ein Thema ist, ja, wie viele Geschlechter gibt's, wie sind da die Nuancen und so weiter, gibt's ja unterschiedliche Studien dazu. Ich glaube, wichtig ist, dass wir zunächst einmal den Menschen sehen als Person in seiner Würde, die, wie du sagst, unabhängig ist von Geschlecht, von Stellung, von Einkommen, von Bildung, aber zu schauen, wo hat jeder Einzelne seinen Platz. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Frauen den Platz in kirchlichen Ämtern finden und dass ihnen der zugewiesen wird.
Ich sehe dich als einen Menschen, du hast einen wahnsinnigen Gerechtigkeitssinn, du bist sehr einfühlsam. Was sagst du, zu dir kommt eine homosexuelle Frau und sagt, ich würde wahnsinnig gerne meine Partnerin heiraten. Und zwar nicht nur segnen. Ich möchte einfach das genauso machen, wie es meine Schwester mit ihrem Mann machen darf.
Ich würde zuerst einmal fragen, was ist ihr Beweggrund? Also warum möchte sie es genauso? Also was ist praktisch die Bedeutung, die sie dieser Feier beimisst oder dieser Zeremonie?
Weil mir der Herrgott wichtig ist.
Mhm. Und dann finden wir eine Form, das auszudrücken. Ich kann ihr kein Sakrament spenden, das ist mir nicht erlaubt. Also da würde ich ja gegen kirchliches Recht verstoßen.
Würdest du es gern?
Die Frage stellt sich für mich nicht, weil ich würde ihr gerne ihrem Wunsch gemäß etwas anbieten. Und ich kann ihr rein kirchenrechtlich bestimmte Dinge nicht anbieten, aber ich glaube, ich finde mit den beiden Frauen eine Form, mit der sie zufrieden sind und mit der ich leben kann. Wenn sie jetzt darauf beharren zu sagen, ich möchte, dass sie mir das oder du mir das Ehesakrament spendest, dann muss ich sagen, das darf ich nicht, das geht auch nicht. Also rein rechtlich. Aber wir finden eine Feier, die dieser gemäß ist und die das ausdrückt und die eurem Wunsch nachkommt, gesegnet zu sein.
Wow, sehr gut ausgedrückt.
Reden Kinder aus dem Pfarrer,
gell? Reden Kinder aus dem Pfarrer. Sprech mal ein unangenehmes Thema an. Ja. Du hast es ja gerade schon selbst angesprochen, das Thema Missbrauch. Mhm. Hast du aufgrund dieser Negativhaltung auch schon mal Erfahrung gemacht? Weil es ist ja klar, nicht jeder Priester, sage ich mal, hat Dreck im Hinterstübchen, ich sage es jetzt mal ganz vulgär ausgedrückt, sondern es gibt ja Rechtschaffene, so wie du einer bist, der aber wirklich hinter der Sache steht, und das hast du uns jetzt die letzte halbe Stunde auch erzählt und erläutert. Aber bist du selbst schon mal so angefeindet worden? Gibt es sowas?
Das gibt's ja, weil man natürlich, wenn man erkennbar ist als Priester, auch natürlich das Feindbild ist oder der Angeklagte für Menschen, die mit Kirche das verbinden. Ob das einmal in der Schule war oder auch auf der Straße, damit muss man rechnen. Ich versuche zu trennen zwischen Amt und Person in dem Fall. Also da geht natürlich die Wut aufs Amt oder auf die Kirche, auf die Institution, die ich repräsentiere, und das persönlich zu nehmen, wäre ja auch nicht sinnvoll. Also wenn die Person tatsächlich Interesse hat an mir als Mensch, dann würde ich sagen, also ich bin gern bereit für ein Gespräch, wir können über das Thema sprechen, aber ich finde es jetzt nicht angemessen, dass sie mich angehen.
Du hast gerade die Schule erwähnt, Was ist da passiert?
Ja, das war im Zusammenhang mit dieser, wie das losging, dass halt einmal jemand zu mir gesagt hat, von den Schülern: und Herr Kaplan, wie viele Kinder haben Sie schon auf dem Gewissen? Also solche Dinge kommen.
Wie alt war der?
Mei, das war 9. Klasse, 14, 15 so.
Wie reagiert man da drauf? Ist ja eigentlich respektlos. Du warst ja damals der Lehrer, denke ich mal.
Genau, oder? Also das habe ich dann auch entsprechend gesagt, habe ich gesagt, also ich finde es sehr respektlos, was du jetzt sagst, und nicht angemessen. Ich denke, da brauche ich jetzt keine Antwort drauf geben. Also natürlich war ich in dem Moment auch sehr überrascht, ja, und überrumpelt. Ich würde heute anders antworten.
Wie würdest du heute antworten?
Ich glaube, ich wäre strenger. Ich würde sogar vielleicht das ahnden und sagen, also das ist jetzt eine Form, wo ich glaube auch irgendwie was schriftlich mitgeben würde an die Eltern oder so. Also, dass ich auch sage, es geht gar nicht um meine Rolle als Priester, sondern es geht tatsächlich um meine Rolle als Vorgesetzter, als Lehrer, als Respektsperson. Die bin ich unabhängig von meiner Rolle. Vor jedem Menschen braucht es einen gewissen Respekt.
Kannst du den Unmut der Bevölkerung verstehen, wie die Kirche mit diesen Missbrauchsfällen umgeht?
Die Kirche geht mittlerweile sehr gut damit um. Wir haben ein wahnsinnig gutes Präventionsprogramm. Also wir werden regelmäßig überprüft, auch müssen Führungszeugnisse einreichen, müssen uns weiterbilden im Umgang mit Menschen. Also wir haben einmal im Jahr so eine Präventionsschulung, wo also verschiedene Situationen auch angeschaut werden. Wie gehe ich auf Menschen zu? Wie ist die Nähe- und Distanzhaltung? Also da ist die Kirche, denke ich, sehr, sehr weit. Die Kommunikation der Fälle ist in der Vergangenheit halt sehr oft sehr schief gelaufen. Aber mittlerweile, ich kann jetzt von Eichstätt sprechen, wird da sehr viel im Vorfeld kommuniziert, werden Fälle schon benannt, bevor es an die Staatsanwaltschaft geht. Also wird zumindest in der Öffentlichkeit schon ein Hinweis gegeben. Also vorher waren wir immer hinterher, um die Scherben zusammenzukehren. Jetzt sind wir voraus und informieren, bei uns gibt es den und den Fall.
Ich sehe halt immer diese Bild-Zeitungsüberschriften, wo es dann heißt, dass die Kirche ein bisschen was unter den Tisch gekehrt hat und derjenige, der Betroffene, ist jetzt einfach in eine andere Pfarrei versetzt worden.
Genau, das findet jetzt so nicht mehr statt. Ich denke, da verlasse ich mich auf seriöse Medien. Wir haben natürlich auch kirchliche Nachrichten. Wir haben auch, wenn ich jetzt einfach die Berichterstattung in den normalen Medien lese, dann ist es ein Bericht, ja, dann wird keine Sensation draus gemacht, was es ja wirklich nicht ist. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich eine Schande. Und wir haben als Kirche gelernt, unsere eigenen Leute nicht zu schützen, wenn sie straffällig werden. Das war einmal eine zeitlange Haltung, ja. Wie wenn ich jetzt sage, in der Familie passiert sowas, dann werden wir sagen, ah, das ist doch unser Bruder, unsere Schwester, da wollen wir keine Schande. Also das hat sich verändert, diese Sicht, dass man sagt, wenn jemand aus unseren Reihen straffällig wird, dann wird der belangt wie jeder andere auch.
Eine schlüssige Antwort, vor allen Dingen, was du gerade mit der Familie angesprochen hast, das habe ich so an dieser Stelle noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich denke, wir haben uns einig, wenn da jemand was verbrochen hat, der gehört mit aller Härte bestraft. Ja. Und von daher Ja, vielen Dank, dass wir dieses Thema angeschnitten haben. War sehr interessant. Wir kommen gleich wieder zurück zum Zölibat. Wie stehst du zum Zölibat?
Ich habe mich für ein Zölibat entschieden, aufgrund des Berufswunsches. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Lebensform frei wählbar macht, auch für den Priester, ohne das zu werten. Also ich will weder den Zölibat noch die Ehe noch die Partnerschaft, wie sie auch immer ausschaut, bewerten, sondern ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, Lebensform und Amt auseinanderzunehmen.
Angenommen, es würde heute vom Papst erlassen werden, der Zölibat fällt. Würdest du dich bei einer Dating-Plattform anmelden oder würdest du sagen, nein, ich bleibe dem Zölibat treu? Was lachst du jetzt?
Also wenn, dann darf man das selber aussuchen, nicht über die Dating-Plattform. Die Frage ist, ob das in meinem Alter, also ob das noch ein Thema wäre, das müsste ich dann...
Du bist jetzt ja gerade mal 41, na 40.
40,
40
ja,
Jahre.
Ja. Das würde ich dann entscheiden, wenn es soweit ist.
Aber du hast es aktuell nicht am Schirm.
Na,
geht ja gar nicht. Das ist ja eine doofe Frage. Ja. Aber hattest du schon mal auf dem Schirm, so mit 18, ich meine, du hattest ja viele Freunde und ich kann mich jetzt an meine Jugend, Gott sei mir alt, an meine Jugend erinnern, wo man dann mit 16 weggegangen ist und hier ist klar gemacht worden. Gab es das bei dir oder war das schon immer eigentlich so straight, dass du so dich eng mit dem Glauben verbunden gefühlt hast?
Also so klar gemacht, glaube ich, also ich war schon anständiger Kerl, also ruhig.
Ein katholischer.
Ruhig. Ja. Für die vielleicht heute nicht mehr so, ich weiß nicht. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, natürlich ist das immer Thema. Ja, ist auch heute noch. Also ich bin ja nicht, ich bin weder unemotional noch unästhetisch unterwegs, als dass mir schöne Menschen auffallen würden, ja, oder dass ich Menschen attraktiv finde.
Ja. Und du schaust ja auch gut aus. Also du bist schlank. Normalerweise kennt man ja die Pfarrer werden ja oft eingeladen, die sind ja dann teilweise richtig rausgefressen. Also du schaust, du machst, glaube ich, sogar auch Sport. Also von daher, überbleiben würdest du definitiv nicht, lieber Christoph.
Danke fürs Kompliment, das nehme ich sehr gerne an. Wie gesagt, ich müsste sehen, was sich da ergeben würde, wenn es denn so wäre. Aber momentan bin ich recht glücklich in meiner Lebensform, bin auch gut unterwegs mit Menschen. Also ich bin da irgendwie jetzt nicht einsam.
Du lernst ja unwahrscheinlich viele Menschen kennen. Es könnte doch sein, dass du morgen dich trifft der Blitz und dann sagst du, jawohl, hier, die ist es. Würdest du dann das Priesteramt beenden?
Zum einen halte ich es für nicht sehr wahrscheinlich, dass das eintritt, weil meistens ist ja Beziehung auch so ein Prozess, den man beginnt, wo dann so. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, nee. Also für mich ist der Beruf schon auch lebensentscheidend.
Was ist lebensentscheidend?
Dass sich mein Alltag in erster Linie um meinen Beruf dreht und das, was ich beruflich mache.
Aber hast du nicht Angst im Alter, irgendwann ist es mal vorbei und Einsamkeit ist ja bei Priester wirklich ein Thema, also wenn man es anspricht.
Ja, ich denke, das wird sich dann ergeben, wenn es soweit ist. Also es gibt natürlich schon auch Formen, also ich kenne Priester, die dann in Wohngemeinschaften sind oder im Pflegeheim, im Altenheim. Also ich denke, das wird sich ergeben. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Ich weiß nicht, wie fit ich geistig bleibe. Das kann schon ganz schön abbauen, also irgendwann.
Und du hast Nichten und Neffen.
Ja, die werden froh sein, wenn ich dann, dass sie um mich kümmern müssen.
Ja. Gab es bei dir schon mal die Überlegung, nicht das Priesteramt zu wählen, sondern vielleicht ins Kloster zu gehen?
Die Überlegung gab es. Ich habe mir auch Klöster angeschaut. Ich habe mir dann tatsächlich für die Form entschieden, dass ich Weltpriester werde.
Warum nicht fürs Kloster?
Das war mir zu eng insofern, dass ich sage, ich bin da an einem Ort. Also ich genieße es auch immer wieder zu wechseln und unterwegs zu sein. Ja, oder meinen Alltag einfach freier gestalten zu können.
Was warst du jetzt schon alles nach der Priesterweihe? Du hattest eine eigene Pfarrei?
Nein.
Nein.
Ich war Kaplan in einer Pfarrei in Greding, also in einem Pfarreienverbund. Dann war ich in Eichstätt für 10 Jahre. Da habe ich zunächst... im Priesterseminar als Subregens eingesetzt und parallel in der Dompfarrei als Kaplan. Danach bin ich gewechselt ins Mentorat, wo also Studierende der Theologie, Religionspädagogik und Religionslehrer begleitet werden und habe da also verschiedene Kurse und so weiter auch mit denen organisiert und gemacht und war eben in diesem Orientierungsjahr, das ich geleitet habe für junge Menschen, die ihre Berufung suchen. Und seit 1,5 Jahren bin ich jetzt in München als Diözesanpräses für das Kolpingwerk im Erzbistum München und Freising und für das Kolpingwerk Bayern.
Ich würde gerne noch ein bisschen theologischer werden. Mhm. In der Kirche wird immer vom Himmel gesprochen. Also Fakt ist, jeder, der schon mal mit dem Flugzeug geflogen ist, weiß, Wolkenhupfen ist es nicht. Wie stellt man sich als Priester den Himmel vor? Was passiert dann? Wie schaut es aus?
Über das Aussehen ist schwierig zu reden. Also bei Gott ähnlich kann Gott nur als Mensch sehen, der er in Jesus geworden ist, sozusagen. Also das Bild Gottes ist der lebendige Mensch, ist das Gesicht, Antlitz Christi. Und alles andere bleibt uns verborgen. Also da merkt man auch, wenn Jesus spricht vom Himmel, dann spricht er immer in Bildern oder in Vergleichen. Also es ist wie ein Fest, das man miteinander begeht. Ja. Also es wird irgendwie, es bleibt immer zurück hinter dem, was es wirklich sein wird. Und von daher kann man es visuell schwer beschreiben und auch örtlich. Es wird wohl irgendwie ein Zustand sein, den man nicht erklären kann.
Also wir werden uns dann da oben praktisch nicht wiedersehen und erkennen, uns geht's einfach nur gut.
Ich glaube schon sogar, dass es eine Möglichkeit des Wiedersehens und des Wiedererkennens geben wird von Menschen, die mir nahe waren, die ich wirklich geliebt habe. Also dass diese Verbindung, diese Liebesbeziehung bleibt. Die biblischen Texte, Jesus spricht auch von der leiblichen Auferstehung. Und wir werden in irgendeiner leiblichen Form wieder weiterleben. Also ich denke schon, dass es irgendwie was in die Richtung geben wird, was uns auch ausmacht, wo wir praktisch unser Wesen wiedererkennen.
Ich habe im Zweitfach Theologie studiert, nicht vertieft an dieser Stelle. Ich bin dem Lateinischen nicht mächtig. Und ich kann mich an eine Vorlesung erinnern, es war nach Weihnachten, da kam der Dozent hoch, das war so ein richtig alter, der hat wahrscheinlich einen Nikolausbart dran gehabt, also es war so ein richtiger Nikolaus und der stand am Rednerpult und dann sagt er, so liebe Studenten, habt ihr Heilig Drei König gut gefeiert? Alle ja, ja oder nein. Und dann sagt ihr nur, ihr wisst ja, heilig waren sie nicht, drei waren sie nicht und Könige waren sie auch nicht. Und jetzt wieder zurück zu Jesus. Gab's den?
Jesus gab's auf jeden Fall, weil er nicht nur in der Bibel belegt ist, es gibt ja auch außerbiblische Nachweise für diesen Jesus von Nazareth, der da gelebt hat, also von Plinius oder diesem Geschichtsschreiber Sueton und so. Ich glaube, so diese echten Jesusworte sind immer so in der Wissenschaft umstritten. Also was hat er wirklich gesagt? Was ist Interpretation? Was ist dazugelegt worden? Aber das ist ja selbstverständlich nachvollziehbar, wenn man sagt, Jesus hat ja selber nie was formuliert schriftlich. Er war ein Prediger, er hat was gesprochen. Aber wenn natürlich was so radikal anders und neu ist, in einer Weltanschauung wie im jüdischen Umfeld, dass das so markant war, dass man gesagt hat, krass, also das ist so neu, so anders, das muss tatsächlich ein echtes Jesuswort sein, kann man schon irgendwo herausarbeiten. Und dann natürlich die Wirkgeschichte dieser Worte.
Wenn man sich aktuell die Nachrichten anschaut, es ist ja unwahrscheinlich viel Leid auf dieser Welt. Viele sagen, es gibt ja überhaupt keinen Gott. Weil wenn es einen Gott geben würde, würde dieses Leid ja nicht zulassen.
Der Mensch ist frei und diese Freiheit hat einen Preis, dass erstens einmal das Leid gibt, das ihm selber zugefügt wird von anderen oder das er auch selber verantwortet. Und dann gibt es natürlich die äußeren Einflüsse, auf die der Mensch teilweise Einfluss hat. Ja, Naturkatastrophen, Klimawandel, das ganze Thema. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die über mich hereinbrechen, die ich nicht abwehren kann. Der Glaube macht nicht alles weg, sondern der Glaube ist dazu da, zu wissen, Gott ist mit dem Menschen.
Aber wenn ein Mann oder eine Frau zu dir kommt und sagt, Mensch, Partnerin verstorben, das Kind liegt schwer krank zu Hause, ich habe den Job verloren, ich weiß weder ein noch aus, mich trifft jeder ein Schicksalsschlag nach dem anderen, das ist doch ungerecht.
Ja.
Ich glaube, da würdest du mit dieser Argumentation nicht weit kommen.
Nee, da sage ich, das ist absolut ungerecht. Das ist nicht zu begreifen und ich kann eigentlich nur zornig und wütend sein. Und dann sagt die Frau, ja, ich bin's auch. Und dann sage ich, ich kann an dem Herrgott zweifeln, weil der so weit weg ist. Und dann sagt er, ja, genau. Also ich gehe praktisch mit dieser Person in ihre Not und halte es erst einmal mit ihr aus. habe absolutes Verständnis für die Situation, an der ich nichts ändern kann und sie auch nicht.
Aber schließt du die dann in dein Abendgebet ein, weil bringt ja dann anscheinend nichts.
Das auf jeden Fall. Gebet hat die Dimension der Unterstützung, der Fürsorge natürlich für Menschen, also der Solidarität. Aber ich gehe natürlich mit ihr weiter in dem Gespräch und sage dann so, wie ist jetzt der nächste Schritt für sie? Und dann ist es die Kunst, in diesem Abschiedsprozess Dinge zu setzen, die wieder, wie ich schon öfter gesagt habe, darüber hinausweisen. Also zu sagen, wir haben unsere Trauerprozesse, unsere Trauerliturgie ist wahnsinnig professionell, die ist wahnsinnig weitsichtig. Also wir gehen mit den Menschen in die Trauer, wir gehen in die Abschiedsphase, wir gehen in die Trauerbegleitung und wir gehen aber dann auch mit ihnen den nächsten Schritt und sagen so, und jetzt feiern wir Eucharistie, Perspektive drüber hinaus, dann essen wir miteinander, dann fangen wir wieder ein bisschen das Lachen an, dann kommt man zurück ins Leben. Also so diese Dimensionen in dieser Trauerliturgie sind ganz entscheidend und da kommt auch der Zweifel, da kommt auch das Hadern, da kommt der Zorn auf dem Herrgott, da kommt die Wut, da kommt das Schreien, da kommt das Weinen, da kommt alles vor.
Gab es bei dir schon mal eine Situation, wo du auch gezweifelt hast, was du sagst, also irgendwie weiß ich nicht, ob das alles rechtens ist, ob ich vielleicht hier irgendwie auf was reingefallen bin?
Ich habe schon oft gezweifelt, ja, aber ich halte Gott nicht für einen Betrüger. Ja, da ist er viel zu präsent in allen Dingen und in allem, was ich so erlebe. Wenn, dann falle ich auf Menschen rein, aber nicht auf den Herrgott.
Wo ist für dich Gott im Alltag präsent? Wo? Ich habe ihn noch nie gesehen.
Ich schon. In Situationen, wo ich das Gefühl habe, da passiert was zwischen Menschen, wo was Göttliches, ja, passiert. Vielmehr das Spüren. Also ich spüre seine Nähe, die muss ich mir halt oder kann ich mir bewusst machen. Es liegt immer an mir, zu sagen, ich bin ihm jetzt nah oder ich bin ihm jetzt fern, weil er ist mir immer nah, er geht mir immer entgegen, er ist mir immer präsent. Ich bin halt der Abstand nimmt oder ich bin der jetzt gerade nicht im Bewusstsein ist, dass er da ist. Also es ist immer Frage der Deutung auch, wenn ich jetzt eine bestimmte Situation, in der ich wahnsinniges Glück erlebe, natürlich als Gottesbegegnung deute, dann ist es eine Aussage. Ja, wenn ich natürlich sage, das war jetzt ein wahnsinniger Glücksmoment, das kann ich natürlich auch Gott unabhängig deuten.
Gibt es einen Rat, den du jedem Menschen da draußen mitgeben könntest?
Ich habe den Wunsch, dass jeder Mensch seine Würde erkennt, die er hat, die ihm einen Wert gibt. Also unabhängig von dem, eben, was er ist, was er kann. Und diese Würde Gott verdankt. Also sozusagen diese Dankbarkeit Gott gegenüber zu zeigen. Gott, ich bin dir dankbar, dass ich sein darf, dass ich bin. Und das wäre schon mal Grundhaltung, die ist sehr schwer umzusetzen. Und dann, und das wäre der nächste Schritt schon, jeden in dieser gleichen Würde sieht. Und das ist eine Herausforderung im Denken. Ja?
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja wirklich eigentlich die Grundmessage von unserem Glauben, ja, die du gerade ansprichst, die du übrigens genauso so schön am nächsten Sonntag oder in die nächste Predigt mit aufnehmen kannst.
Ja.
Ist drin?
Nee. Aber die ist oft drin bei mir tatsächlich. Ja.
Wie lange schreibst du an so einem Ding?
Ich schreibe gar nicht.
Ach, du sprichst frei.
Ich sprich frei. Hast du jetzt gemerkt, dass
ja.
Das mir das nicht schwerfällt? Na, das mache ich seit einiger Zeit, dass ich mir Stichpunkte notiere und das dann mir einpräge und ich spreche frei.
Ah, das ist ja toll. Machen wenige Priester oder Pfarrer?
Verstehe ich, ja. Habe ich auch lang gebraucht.
Was würdest du dir von deinem Bodenpersonalskollegen wünschen?
Boah, ich würde mir wünschen, natürlich zum einen, dass sie sich immer wieder erinnern, warum sie angetreten sind. Ich glaube, das ist eine große Gefahr, dass man das verliert manchmal. Also so diese Begeisterung des Anfangs, so diese das Wissen, wofür man geht und so keine Angst zu haben. Also dieses Angstfreie auf die Welt und auf die Menschen zuzugehen, ohne Angst zu haben, dass man von der Welt vereinnahmt wird. Ja, das ist ja immer die große Sorge, dass man zu verweltlicht und so. Also dass man sich einfach
aussetzt. Aber das ist ja nicht
aussetzt.
Schlimm. Das ist doch schön.
Eben, dass man diese Kommunikation pflegt. Ja, die Welt hat uns ja, gibt uns ja unsere Aufgaben.
Das heißt, du gehst dann einmal gescheit ins Wirtshaus.
Auf jeden Fall.
Ja, wie sie es gehört.
Haben wir zugeschaut.
Gibt es Vorbilder bei dir?
Ja, tatsächlich. Ich habe eigentlich alle Priester, die ich so erlebt habe in meiner Kindheit, angefangen über mein Praktikum, über meine erste Pfarrei, auch über die verschiedenen Dienstjahre jetzt, gibt es immer so Punkte, wo ich mir denke, wow, das beeindruckt mich von der Person. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte genauso werden wie der oder die, aber es gibt immer so ein paar so Wesenszüge, wo ich mir denke, wow, das beeindruckt mich, das finde ich stark.
In München gibt es ja einen Pfarrerkollegen, den Pfarrer Schießler. Ja. Ist der da auch dabei? Bist du ähnlich wie er?
Nein. Was mich bei ihm beeindruckt, ist seine unmittelbare, unmissverständliche Sprache.
Aber die Lebensweise, er lebt ja mit einer Frau zusammen, also ganz offen, aber er ist halt, weiß ich nicht, Haushälterin, aber er sagt, es ist da nur eine Partnerin, aber nicht mehr und nicht weniger. Das ist für dich, sagst du, nee, das wäre jetzt nicht meins.
Habe ich in Eichstätt auch.
Du hast auch eine Haushälterin.
Habe ich auch mit einer Frau zusammengelebt im Haus, ja genau. Jetzt in München ist es nicht mehr so. Genau, aber das war ja sicher auch für Menschen
wie eine WG.
Ja, oder hat viele verunsichert oder ja.
Habt ihr da einmal richtig gestritten?
Haha.
Nee, kann man ja, mit dir streiten?
Mit mir kann man richtig streiten.
Ja. Echt, ich
kann
tatsächlich?
Richtig ein sturer Hund sein, ja.
Na wirklich, und du kannst auch laut.
Ich kann auch laut, kann richtig laut. Ich kann auch stur, ich kann auch wütend. Ich bin ein Oberpfälzer Stier. Ich bin vom Sternzeichen Stier.
Oh.
Und wenn ich rot sehe, dann gehe ich mit dem Kopf durch die Wand.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Als hätte ich dir jetzt nie zugetraut.
So richtig, ja. Aber das dauert lang, tatsächlich. Also ich brauche, aber es gibt so Reizthemen oder Reizworte, wo ich dann an die Decke gehe.
Mhm. Sag mir eines. Eines. Was ist ein Thema, das dich an zur Weißglut bringt?
Also gerade so im Zusammenleben, wenn man mir Dinge sagt, die ich gemacht habe, wenn man dann sagt, du musst das aber so machen.
Ah.
So, weißt du, so, also ich habe einen Geschirrspüler eingerammt und dann heißt, du musst es aber anders machen.
Das
also.
Sind ja eh ähnliche Verhältnisse, ja, ja. In denen du
gelebt
hast. Was war die lustigste Situation, die du als Priester erlebt hast?
Gab es viele lustige Situationen, aber weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren, eine war echt goldig, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich hatte in der Grundschule, hatte ich das Thema Nikolaus und habe eine Stunde zum Nikolaus gemacht und habe jedem Kind also eine goldene Kugel, halt eine Schokolade geschenkt. Und ein Mädchen kam wieder zu mir ans Pult und hat gesagt, Herr Kaplan, die Kugel schenkst du deinen Kindern. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Kinder. Dann hat er gesagt, ach egal, dann schenkst du deiner Frau. Dann habe ich gesagt, ich habe auch keine Frau. Und dann hat er gesagt, ach, sei nicht traurig, du findest auch nur eine. Also aus tiefstem Herzen das Mitgefühl des Kindes.
Gibt es ein Lebensmotto von dir?
Nein, aber wenn du mich jetzt so fragst, ich bin ja als Kolping Präses quasi sehr mit Adolf Kolping verbunden und der hat eigentlich ein schönes Wort, das auf der Ikone steht, die ich geschenkt gekriegt habe von einem befreundeten Priester. Und die steht bei mir am Schreibtisch und da steht drauf, wer Menschen gewinnen will, muss sein Herz zum Pfand einsetzen. Ich meine, nichts anderes macht der Herr. Wir sagen immer so, die Aussetzung des Allerheiligsten. Also der setzt sich uns aus, ja, der Herrgott, der setzt sich unseren Gebeten, unseren Anliegen aus, unseren Blicken und sich Menschen aussetzen. Und das ist manchmal ja unangenehm.
Ich finde dich sehr weltlich, aber ich könnte mich jetzt dich nicht vorstellen, bei so einem, ich sage jetzt mal, ein Ritual, sehr spooky, an Allerheiligen wird die Hostie genommen und durch die ganze Stadt getragen. Man, der Pfarrer ist unter so einem Baldachim oder was das immer ist.
Ja.
Also es gibt schon Rituale. Denkst du dir da nicht hin und wieder, ach, so ein Krampf?
Tatsächlich, ja. Also das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist tatsächlich so. Mir ist das in Eichstätt, du hast Frau Leichnam angesprochen, wo man dann mit Gewändern und ich bin ja als Priester dann auch mit meinem Gewand und so. Und da saßen dann oft Leute im Café, weil das natürlich auch eine Touristenstadt ist und München wird es ähnlich sein und trinken da ihren Kaffee und essen da ihr Frühstück und dann läuft man da mit diesem Zug vorbei und für die muss das ja auch eine Wirkung haben. Und ich denke mal immer, was denken die jetzt? Wie ist da die Kommunikation? Ist da überhaupt noch eine Kommunikation möglich zwischen deren Wirklichkeit und dem, was die jetzt sehen? Und da merke ich schon manchmal, dass das so sehr, sehr, also da, ich sage auch manchmal, das sind unterschiedliche Umlaufbahnen und Planeten, die sich nie treffen.
So wirkt es auch.
Ja.
Also es wirkt sehr, ich sag mal, unnahbar. Ich habe mir das auch bei deiner Priesterweihe gedacht. Ich meine, es war ein Gänsehautmoment. Man hat nur erahnen können, wie stolz, dass du da warst. Aber es ist schon spooky für jemanden, der draußen steht und plötzlich liegt man da am Boden und dann muss man so total komische Rituale machen und vor allen Dingen jetzt am Fronleichnam. Die sitzen dort mit der kurzen Hose, du hast drei verschiedene Gewänder an, dir läuft die Suppe runter, musst nur die Monstranz tragen, fromm schauen. Kommst du dir nicht doof vor?
Doch, das war tatsächlich, du sprichst was Wichtiges an. Ich habe da mir schon mal überlegt, wie würde denn das auch anders gehen? Also gerade dieses Fest ist dermaßen unzeitgemäß, weil man ja oft auch dann sich präsentiert als Verein oder als Verband mit Fahnen und in Oberbayern ist ja das nur krasser mit der Tracht und mit irgendwelchen heiligen Figuren, die er da mitschlafert und so. Aber ich habe noch keine Lösung.
Vielleicht erstmal die kleinen Kinder weglassen, die bei 30 Grad die Mutter Gottes durch die Stadt tragen müssen. Das wäre ein Anfang, lieber Christoph.
Ich werde mich für die Kinder einsetzen, im positiven Sinn.
Hast du jemals den Papst getroffen? Mhm. Echt? Wen denn?
Benedikt und Franziskus.
Auf Distanz oder Handshake? Nein,
so Handschlag und Bild und so, ja.
Mhm. Echt? Und was hat ihr dann so gesagt?
Mit Benedikt haben wir tatsächlich auch ein längeres Gespräch gehabt, mit dem Priesterseminar, mit der Gruppe, wie er schon emeritiert war. Und der Franziskus hat gefragt, wo wir her sind. Und also den habe ich schon zweimal getroffen. Da einmal haben wir eine Festschrift übergeben vom Priesterseminar. Das hatte 450-jähriges Jubiläum. Und es war eigentlich auch witzig, weil ich glaube, ich habe auf Italienisch gesagt, Heiliger Vater, wir sind 450 Jahre alt, habe ich auf Italienisch gesagt. Dann hat er gesagt, oh, so alt schauen Sie noch gar nicht aus.
Ist das so cool?
Dann haben wir gelacht und dann hat er das Buch genommen, hat sich bedankt und hat es gesegnet und so weiter.
Also hat der Franziskus tatsächlich Humor?
Der hat Humor, ja, auf jeden Fall.
Benedikt auch?
Benedikt hatte einen bescheideneren Humor, also so einen ganz stillen Humor. Ich bin jetzt in München, die Leute haben ihn sehr geschätzt als Erzbischof. Der war nur kurz in München Erzbischof. Sie sagen, er hatte immer einen Blick für die Einfachen und für die kleinen Leute. Also da saßen immer am Tisch auch sein Personal, das er so mitgebracht hat, so der Fahrer und die Begleitung und so. Also der hatte wirklich einen Blick für alle. Ja.
Wenn ich aus der Kirche austrete, komme ich dann noch in den Himmel, deiner Meinung nach?
Auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass Gott sich an kirchliche Maßgaben hält und die Kirche beurteilt nicht, wer in den Himmel kommt oder nicht. Es ist so, dass der Austritt aus der Solidargemeinschaft natürlich für die Kirche schade ist und schmerzlich, weil natürlich mit der Kirchensteuer Dinge finanziert werden, die auch dem Gemeinwohl dienen und dem Sozialgefüge des Staates und so weiter. Aber das als das Grund zu nehmen, dass du jetzt nicht in den Himmel kommst, da würde ich heftig widersprechen, weil du ja weiterhin, zum einen ist ja das nicht der Aussage über deine Glaubenshaltung, die kannst du ja weiterhin bewahren, und in welchem Maß Gott zuteilt und urteilt, da bin ich überfragt.
Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich sonntags nicht in die Kirche gehe. Ich gehe sehr selten, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, aber es geht auch an den hohen Festtagen, wie zum Beispiel Weihnachten. Ja, man sitzt gerade so schön zusammen, man hat gegessen, das Essen liegt im Magen und dann muss man um 22 Uhr noch in die Christmette. Mhm. Ah, geht's dir da nicht hin und wieder auch so?
Ja. Also gerade zur Christmette oder Osternacht, wenn die recht
früh ist
oder
gell?
So. Ja, ja.
Echt für dich auch?
Auch, ja, vor allem wenn wir dann schon Wein oder Bier getrunken haben.
Na, tatsächlich.
Oder wenn wir ja Sonntag aufstehen, ist echt eine Herausforderung, ja.
Hast du schon mal verschlafen?
Ja, dann? Ich habe sogar schon mal am Ostersonntag die Frühmesse verschlafen.
Oh.
Im Dom, in Eichstätt. Volle Hütte.
Aber haben die alle verziehen?
Ja, sie haben sogar nur jemanden rausklingelt, weil Eichstätt hat ja mehrere Priester.
Ja.
Eine Stunde später wusste es natürlich schon der Bischof, aber mei.
Was hat der gesagt dann?
Shit happens. schon wach, als er mich gesehen hat.
Also ist schon eine lockere Truppe, wo du da unterwegs bist.
Teilweise. Also so, ich sage mal so, wie man in den Wald hineinruft, so halt's wieder. Also es gibt schon humorvolle Menschen, es gibt Situationen, wo man wirklich sehr ausgelassen ist, es gibt natürlich auch Streitpunkte, aber ich glaube, das macht uns ja aus, also das gibt es ja auch so in der Familie, also dass man sich nicht immer entzweit, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, sondern dass es einfach Möglichkeiten gibt, wieder zusammenzufinden.
Weil der coolste Beruf ist ja der Pfarrer nicht. Man muss ja jetzt ganz ehrlich gesagt sagen.
Na, ist er nicht.
Ist er wirklich nicht, gell?
Na.
Jetzt hast du Zeit, hier Ehrenrettung zu betreiben. Ich hätte eigentlich gedacht, du widersprichst mir.
Sind die coolsten Leute, aber es sind nicht der coolste Beruf. Na, also, nee, es gibt tatsächlich, glaube ich, für den, der einen gern macht, ist es der coolste Beruf. Aber aus der Sicht vieler ist es nicht.
Wenn du dir jetzt als 18-Jährigen begegnen könntest und dir was auf dem Weg mitgeben könntest, frisch vom Abitur fertig, was würdest du dir sagen?
Du kannst dir nicht vorstellen, was noch alles kommen wird.
Sei gespannt oder sei auf der Hut.
Freu dich aufs Abenteuer.
Ist jetzt für dich noch möglich, Kardinal zu werden? Oder bist du momentan in dieser Kolpingschiene und
nein,
das ist
ich
so die Abzweigung?
Könnte theoretisch auch noch Papst werden, aber
ach,
die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Hättest du Lust auf dieses Amt? Jetzt mal ehrlich.
Ich glaube, ich hätte auf manche Dinge Lust, aber nicht auf alles. Also so mal ein bisschen was zu sagen haben und ein paar Dinge verändern zu können, das würde mir tatsächlich gefallen. Mal ja mal auf dem Balkon stehen und ein bisschen winken, ist bestimmt auch gar nicht so ein bisschen so ein Star-Feeling, aber ich weiß nicht, ob das ein erstrebenswertes Amt ist heutzutage.
Drei Menschen, mit denen du einen Kaffee trinken gehen könntest, können schon gestorben sein, Sprachbarrieren gibt es keine. Welche drei würdest du wählen? Ein Kaffee.
Ich hätte tatsächlich gern den Kolping sitzen, der würde mich interessieren. Dann hätte ich gern dabei so einen, ich glaube, den Aussätzigen, den Jesus geheilt hat, einfach so Erfahrung, wie hast du das erlebt? Und so einen richtigen Ketzer, weißt du, so ein Giordano Bruno oder so, warum haben sie dich einen Kopf kürzer gemacht? Also so eine bunte Truppe, die so, der eine, der sowas gerissen hat, also wie der Adolf Kolping, der eine, der geheilt worden ist und der andere, der verbrannt wurde oder verurteilt wurde wegen seinem Glauben, weil die hätten wahrscheinlich alle ganz unterschiedliche Dinge zu erzählen.
Er ist ja sehr bescheiden, da wählt er lieber den Geheilten anstatt den Jesus selbst.
Habe ich überlegt, aber der sitzt ja sowieso, der sitzt mit mir öfter am Tisch. Also verstehst du, es wäre jetzt nichts Neues, dass der mit mir Kaffee trinkt, weil also so ich glaube, er ist ja präsent, er ist mir ja na, also das ist ja nichts, was Außergewöhnliches wäre.
Sprichst du mit Gott? Also ja. So wirklich am Tisch, so guten Morgen, Mai, was wird heute wieder? Wie stelle ich mir ein Gespräch von einem Priester mit Jesus vor?
Also nicht so leger, wenn, dann ist es brisant, also dass ich jetzt sage, hey, halt brauche ich in der Situation, brauche ich wirklich. Oder wenn ich dann rausgehe und sage, boah, das war halt ein tolles Gespräch, danke oder so, oder wenn ich merke, ich bin in einer Gesprächssituation unsicher. Also als ich mich hierher geguckt habe, habe ich auch gesagt, also Herrgott, jetzt machen wir was Gescheites. Also so schon. Oder wenn ich irgendwie, ja, wenn ich eine Entscheidung treffe, aber das ist dann auch ein Prozess, wo man dann so länger ins Gespräch geht. Also so diese Entscheidung, ob ich nach München gehe, sowas nehme ich dann schon in einen geistlichen Prozess, wo man dann so lernt, das ins Gebet zu nehmen. Ja.
Vielen lieben Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast. Das war ja dann prinzipiell ein Dreiergespräch, der Herrgott, der Christoph und der Harry.
Auf jeden Fall, wir drei.
Ja. Wir wünschen dir alles, alles erdenklich Gute, drücken dir die Daumen, dass du noch der Papst wirst, dass wir mal wieder einen deutschen Papst haben. Er lacht. Naja, man kann es sich ja wünschen.
Da ist die Wahrscheinlichkeit nur größer, dass ich mich bei einer Dating-App anmelde.
Oder so. Wir wünschen dir alles erdenklich Gute, lieber Christoph. Vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Und ja, liebe Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer Geschichte, die das Leben schreibt. Vielen Dank, Christoph. Servus.
Gerne, danke für die Einladung. Ciao.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeier.de.